Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nicolas Frey und heute mit mir dabei Daniel. Hi.
Grüß dich.
Bei uns geht's heute um das Thema KI verstehen und wie funktioniert eigentlich ein Large Language Model, LLM. Wir hatten schon einige Folgen zu dem Thema. Vor allem Daniel ist da sehr begeistert von AI. Das heißt, Perplexity hatten wir in letzter Zeit und auch einen Episodentriell, wo es auch nochmal um KI ging. Und auch in den Tech-Trends haben wir die Infrastruktur darunter mal so ein bisschen beleuchtet. Aber heute geht es wirklich drum, um die Grundlagen von einem Large Language Model. Wie funktioniert das Ganze? Wie kann man auch so ein Large Language Model vielleicht trainieren? Wo sind Anwendungsbereiche? Und ja, warum haben wir eigentlich das Thema gewählt, Daniel? KI ist ja ein unglaublicher Wachstumsmarkt. Also wir reden hier über Trillionen an neuen Möglichkeiten, die geschaffen werden. Also wenn man es mal guckt, was so ein Forecast ist, dann reden wir hier über, glaube ich, 50% pro Jahr soll der Markt wachsen. Und wir sind im Moment irgendwo bei 40, 50 Milliarden. Und das soll bis 2030 auf über 600 Milliarden ansteigen. Und ich denke, am aktuellen Beispiel von Nvidia sieht man das ganz gut. Die Aktie geht absolut durch die Decke. Und das hängt natürlich auch mit der Nachfrage nach Grafikkarten zusammen. Und die braucht man natürlich, um ja Large Language Models vielleicht zu trainieren. Also daher, wir haben den Bezug zur Infrastruktur. Wir sehen das auch in unseren Unternehmen. Daniel ist ja bei NetApp. Ich habe den VMware-Kontext. Und sehr populär. Daniel, wie siehst du das?
Ich habe ja schon ein paar Mal über AI gesprochen im Podcast. Ich denke, bei der Perplexity-Folge und auch beim Episodentriell ist es schon rübergekommen, dass das ein Thema ist, was ich super spannend finde, wo ich dafür brenne, wo ich auch selber permanent mir überlege, was Use Cases sind für KI in generell, also gar nicht mal unbedingt nur Large Language Models, sondern auch das, was sich in Zukunft vielleicht noch entwickeln kann. Und aus meiner Sicht, und ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit der Vision von Ray Kurzweil, die ja so in The Singularity is Near oder Singularity is Nearer, was das neuere Werk dann wäre, beschreibt. Das ist so, AI wird zukünftig einen sehr, sehr großen Teil in dem, was wir tun, mit beanspruchen. Einfach ohne, dass wir es vielleicht merken im Hintergrund, aber auch ganz bewusst vielleicht. Und da hatte ich ja auch bei dem Episodentriell schon erwähnt, so Sachen so unterstützend vielleicht in der Brille integriert mit Overlays und so weiter oder als AI Assistant, egal jetzt ob auf dem Handy oder separates Gerät oder in der Uhr. Und dann einfach so ein Kompendium von Wissen dabei zu haben, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man arbeiten kann, wo Informationen abrufbar sind und wo man vielleicht auch ganz banal einfach mal, und das ist meine Lieblingsfunktion überhaupt von KI, einfach mal in irgendein Gerät reinquatschen kann und das Gerät nimmt einfach die Audiospur von dem, was ich erzählt habe, macht ein Transkript draus, erstellt mir eine Zusammenfassung, erstellt mir Action-Tasks, erstellt mir im Endeffekt wirklich eine Notiz, mit der ich weiterarbeiten kann, sodass ich nicht in meinen Notizen verloren bin, weil ich halt vielleicht ganz viele Gedanken einfach gedroppt habe, sondern das Ganze dann auch nochmal aufbereitet und sortiert, einfach mit ein bisschen Intelligenz hinten dran, halt künstlich. Ne? Und das sind so Sachen, das gab es früher nicht und das finde ich super spannend. Und ja, die Zukunft kommt immer näher, würde ich sagen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen, wie die aktuelle Generation von AI, also von dieser sogenannten Weak AI, in Form von den Large Language Models funktioniert. Und das ist so der Grundsatz wirklich, wie alle KI-Modelle unter der Haube aktuell arbeiten. In einem gewissen Highfly natürlich, aber so, dass man das Ganze ein bisschen greifbarer bekommt und dass das nicht bloß eine Blackbox ist, wo ich oben reinquatsche und unten kommt was raus.
Ja, dann starten wir doch einfach mal mit einer Erklärung, was so ein Language Model eigentlich ist und warum large?
Warum ist es large, ja? Wenn man sich anschaut, wie sowas trainiert wird, ja, da werden in Größenordnung einfach Textdaten erstmal reingepumpt, sodass das Modell ein Sprachgefühl bekommt. Und Deswegen ist es auch ein Large Language Model, weil wir reden wirklich von Tausenden und Abertausenden Textdateien, Büchern, Websites, Artikel und je nachdem, was es halt für ein Modell ist. Beispielsweise bei dem Mistral 77b, da sind es halt 77 Billionen
Parameter,
genau, danke. Mir hat das Wort gefehlt.
Also ich verstehe, Daniel, du hast gerade schon gesagt, es geht darum, die menschliche Sprache zu verstehen in so einem Large Language Model.
Genau.
Large hängt irgendwie mit der Anzahl der Parameter zusammen, die ja doch in die Billionen gehen können oder noch darüber hinaus. Und das ist auch irgendwo ein Spagat zwischen Leistung und Ressourcen. Ja, also ich meine, je nachdem, wie groß mein Modell ist, desto besser arbeitet es auch. Und ich brauche aber auch eine gewisse Anzahl an Ressourcen, um es zu trainieren. Und da haben wir irgendwo einen Grenzwert, den wir erreichen. Wir können nicht unendlich viel Ressourcen reinstecken und es wird dann auch nicht unendlich gut, nehme ich mal an.
Ja, es wird halt nicht zwangsläufig besser mit mehr Ressourcen. Es braucht halt Ressourcen, um das, was es kann, wiederzugeben. Aber die Ressourcen per se machen es nicht besser. Also wenn ich jetzt die Ressourcen brauche, die ich als Baseline brauche, um damit zu arbeiten, macht es am Ende den gleichen Job, wie wenn ich doppelt so viele Ressourcen habe. Dann ist es bei doppelt so vielen Ressourcen einfach schneller, aber es macht das Gleiche. Ja.
Ja, verstehe. Okay, dann schauen wir doch mal. Also Large Language Model ist darauf trainiert, eben uns zu verstehen und irgendwie zu interpretieren. Wenn wir jetzt mal gucken, wie so ein Large Language Model aufgebaut ist, dann gehen wir in die Richtung neuronale Netze und Funktionsweise und haben dann auch gewisse Schichten. Ja, wir wollen ja irgendwie eine Eingabe, eine Ausgabe.
Genau.
Daniel, wie sieht denn da die Architektur aus? Und warum ist es so?
Also erstmal ganz allgemein die Eingabeschicht, das ist quasi der Text oder die Wörter, die letztlich in Token umgewandelt werden, sodass das Modell damit arbeiten kann. Das heißt, wir übersetzen Menschensprache in Maschinensprache und die Token, das sind so typischerweise Ketten von 6 Zeichen, also gar nicht mal unbedingt ganze Wörter, die so untereinander verpointert sind, sodass das Modell damit arbeiten kann und da relativ schnell das Ganze zusammenfassen kann und erfassen kann, was der Text am Ende ist. Dann das nächste ist die verborgene Schicht, letztlich die Blackbox, wenn man so will, die Intelligenz, die Neuronen, das Gehirn, kann man nennen, wie man will. Und da werden im Endeffekt Muster erkannt, Zusammenhänge erkannt und aus diesen Token, die verkettet miteinander sind in einer gewissen Weise, ähnlich wie die Neuronen bei uns im Gehirn. Und anhand von den Verbindungen kann das Modell eine Verbindung im Gesamtkontext finden und damit eine gewisse Bedeutung erarbeiten. Das heißt, das Ganze macht irgendwo die Intelligenz aus. Und dann haben wir diese Ausgabeschicht und da wird im Endeffekt eine Vorhersage oder eine Antwort auf die Frage gegeben. Und das Spannende ist halt, dass es eine gewisse Möglichkeit gibt, die Modelle dann auf Basis der Aussage zu vergleichen. Und dann nimmt man die Ausgaben auf vordefinierte Fragen in den Modellen und dann bewertet man die Modelle anhand der Prozente, wie viel Prozent der Antworten richtig sind. Auf Basis von dem, was halt das Modell von sich aus mitbringt an den vortrainierten Daten.
Okay, habe ich verstanden. Also hauptsächlich diese Token waren mir jetzt noch nicht so bewusst. Also es geht um Texte, die in verarbeitbare Daten umgewandelt werden. Also dass das Modell mich letztendlich versteht.
Genau. Und um das verarbeitbar zu machen, geht es halt los mit irgendwo Satzzeichen rauszunehmen, Groß-Kleinschreibung rauszunehmen, sodass die Wörter erstmal immer gleich aussehen und dann halt über diese gleichen Wörter gewisse Zusammenhänge zu definieren.
Alles klar. Das heißt, in der Regel hat man ja schon LLM, aber wie komme ich denn eigentlich zu dem LLM? Weil ich meine, ich kann LLMs nutzen, die von mir von einem Provider bereitgestellt werden, wie zum Beispiel OpenAI mit dem ganz bekannten ChatGPT. Die haben das ja irgendwie schon gebaut, aber wie gehe ich denn daran? Wo bekomme ich die Daten und wie baue ich so ein LLM? Oder wie nennt man das? Das heißt ja nicht bauen, man trainiert das, oder?
Also ChatGPT ist erstmal nicht das Modell von OpenAI, sondern das Modell von OpenAI ist je nach Version GPT 3.5, 4, 4.0. 4.0 wäre jetzt das aktuellste. Das gibt es gerade ein paar interessante Videos in Tech Preview. Super spannend, also guckt euch das an. Aber um da hinzukommen, gibt es halt vier Wege, an ein Large Language Model zu kommen, die wir als Unternehmen dann entscheiden müssen, wie will ich damit umgehen. Und der mit Abstand kostenaufwendigste Weg ist, das eigene Modell zu trainieren. Also wir fangen bei Null an, wir bauen uns ein komplett eigenes Modell. Das heißt, wir können uns schon ein vorprogrammiertes, fertiges Modell nehmen, aber ohne Trainingsdaten und trainieren das selber. Wir packen quasi selber tausende Dateien, Textdateien, Dokumente, Bilder, wie auch immer, in den Ingest, in das Modell rein. Und dann reden wir halt von vielen GPU-Wochen oder auch GPU-Monaten, um das Modell einmalig zu trainieren. Das Wissen altert ja auch mit dem Ingest. Das heißt, man muss dann immer wieder auch weiter trainieren. Und da sind wir beim zweiten Punkt schon. Das ist nämlich, wir nehmen ein fertiges, vortrainiertes Modell, wie zum Beispiel GPT-4 oder GPT-4o oder Claude oder Mistral. Und wir nehmen das Modell und trainieren das mit unseren eigenen Daten. Also wir trainieren das einfach weiter. Meinetwegen, das ist ein Allgemeinwissen LLM und wir bringen jetzt Fachwissen rein aus Maschinenbau, was auch immer. Und dann wird das Fachwissen in das LLM trainiert und damit wird das LLM auf das Wissen auch spezialisiert. Das dritte wäre dann die sogenannte Retrieval Augmented Generation, was kontinuierlich gemacht werden kann. Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Daten-Ingest. Wir geben quasi mit der Anfrage im Zweifel auch, oder mit dem Prompt im Zweifel auch mit, worauf wir uns beziehen. Ich möchte irgendwo vielleicht aus den 5 Dokumenten eine Zusammenfassung über das Thema und dann kann die AI am Ende das Dokument als Basis für das Wissen nehmen. Und dann gibt es halt die entsprechende Ausgabe. Das letzte wäre dann sogenanntes Zero- oder Few-Shot-Learning. Das ist eine einfache Adaption von den vorhandenen Modellen. Also wir trainieren eigentlich gar nichts mehr am Modell, sondern nutzen halt das Modell mehr oder weniger, wie es ist. Ne? Das heißt, wir nehmen einfach GPT-4 und das ist das Modell und da fassen wir nichts mehr groß dran an. Was vielleicht noch spannend wäre, ist, jetzt haben wir jetzt als Beispiel vorwiegend diese großen Cloud-gehosteten Large Language Models wie GPT-4 oder zum Beispiel Claude genannt. Es gibt aber halt auch Modelle, die wir in der Darkside auf eigener Hardware laufen lassen können, zum Beispiel, wie halt Mistral und wie zum Beispiel auch von Meta Llama 3. Ja? Und die Modelle sind vor allen Dingen für die Kunden ganz spannend oder für die Unternehmen ganz spannend, die Sicherheitsbedenken haben, die sagen, ich kann meine wertvollen Daten nicht einfach so in die Cloud geben, ja, also auch in Richtung der Regulation irgendwo. Ich kann jetzt nicht mit Kundendaten auf GPT-4 arbeiten, weil einfach die Kundendaten muss ich ja besonders schützen innerhalb der DSGVO. Also kann ich die nicht einfach an irgendeinen Server in den USA geben und da bearbeiten lassen, weil natürlich muss GPT-4 das irgendwo erstmal in Memory laden, um damit zu arbeiten. Das gibt halt so eine Regulation nicht her. Also mache ich mir vielleicht lieber ein eigenes Modell. Das kann ich dann quasi off-Cloud oder on-prem komplett selber administrieren, selber mit eigenen Daten füttern, kann dann damit arbeiten, auch ohne, dass ich Internet brauche und komplett in meinem RZ natürlich dann zu 100% auch mit der Datenhoheit hantieren kann.
Wenn man noch Grafikkarten bekommt, weil du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, das Thema ist gerade...
Das ist ein Drama.
Die Grafikkarten werden vom Markt weggekauft und einer der bekanntesten Hersteller ist ja dann Nvidia, ganz klar. Aber auch AMD bietet entsprechende GPU-Beschleuniger für die Use Cases, die wir gerade genannt haben, Modelltraining etc. zur Verfügung. Was ich jetzt noch interessant finde, weil wir beide sind ja auch der Hersteller übergreifend unterwegs sozusagen, du hauptsächlich bei NetApp, ich hauptsächlich bei VMware in der Technik drinnen. Und da gibt's ja jetzt auch eine Plattform, die das Ganze dann so ein bisschen vereint und uns beide ja auch wieder zusammenbringt, nämlich Private AI, also VMware Private AI.
Genau.
Die basiert letztendlich diese Lösung auf Nvidia, auf NetApp, wenn man das möchte, und auf VMware. Das heißt, wir haben hier von der Virtualisierung bis über Datenebene und auch die Grafikbeschleunigung eine Lösung, die man dann entsprechend mit vorgefertigten Softwarestücken oder Fragmenten dann so bauen kann, wie man das möchte. Also, dass man eben seine Systeme anbindet, das alles in seinem eigenen Rechenzentrum fährt und dann eben nicht darauf angewiesen ist, über andere Dienstleister seine Daten abzugeben, sondern alles bei sich behält. Das ist jetzt halt das, was gerade so am Markt sich etabliert, oder? Das gibt es jetzt auch noch nicht so lang.
Genau, das gibt es noch nicht so lang, aber wichtig ist dabei zu wissen, die Partnerschaft zwischen NetApp und VMware ist ja jetzt nichts, was übers Knie gebrochen wurde und das irgendwie seit 5 Minuten da ist, sondern NetApp und VMware arbeiten seit über 20 Jahren zusammen.
Ja.
Das heißt, da wird auch in den nächsten 2 Jahren die Partnerschaft nicht auseinandergehen, weil das ist einfach regelrecht eine Freundschaft zwischen den Unternehmen und es macht einfach vom Technologie-Stack absolut Sinn. Das Spannende an der Stelle ist natürlich, wenn wir bedenken, die großen Hyperscaler, sei es Microsoft zum Beispiel oder auch so Meta, die Mutter von Facebook, quasi das Mutterunternehmen von Facebook, Meta, die haben beide 180.000 der leistungsstärksten, neuesten AI-Karten von Nvidia gekauft und Google steht da auch nicht weit dahinter mit irgendwie 80.000 Karten. Jetzt muss man sich mal überlegen, Nvidia muss das ja erstmal produzieren. Das heißt, unterm Strich produziert Nvidia gerade die ganzen großen, leistungsstarken Karten für die 3 Kunden. Und das gibt es noch andere Unternehmen, die ähnlich viele Tausend von den Karten gekauft haben, einfach weil die als Hyperscaler eine gewisse Leistung vorhalten müssen für ihre Kunden. Und wenn wir jetzt als Unternehmen eine AI selber aufbauen möchte, kann es sinnvoll sein, mal in die Cloud zu schauen, zu sagen, ey, komm, Hyperscaler, hier, Microsoft, ihr kauft eh gerade viele Karten, habt ihr nicht irgendwo mal einen Slot für mich oder besser gesagt auch AWS und dann können wir einfach beim Hyperscaler die AI-Infrastruktur aufbauen und das Ganze natürlich sowohl mit Hyperscaler-Methoden als auch mit Methoden von NetApp und VMware entsprechend so verschlüsselt und abgesichert, dass das Ganze wirklich in einem sicheren Stack läuft und dass wir da auch wiederum den ganzen Regularien entsprechen können.
Absolut, die eigene Private Cloud für AI in der Public Cloud sozusagen zu betreiben und dann über seine Möglichkeiten abzusichern und dadurch ja auch eben die Datenschutzanforderungen und Sicherheitsvorgaben einzuhalten. Und das ist ziemlich interessant, weil der ganze Stack basiert ja dann auch wieder auf den ganzen Technologien, die wir in unserem Podcast behandelt haben. Also wie zum Beispiel Virtualisierung hatte ich gerade schon genannt, aber auch Cloud-natives Deployment.
Ja.
Also auch Kubernetes ist hier natürlich Richtung Skalierung und Robustheit auch natürlich ein Thema. Ja, man will ja auch dann Microservices anbieten und hat da gewisse Operatoren, die dann auch von den Herstellern kommen, um dann eben seine Container hochzuspinnen, die dann das Training durchführen und so weiter. Also auch da kommt alles irgendwie dann in diesem Stack wieder zusammen.
Genau, und dann haben wir auch wieder VMware Cloud Foundation mit dabei, wo wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben.
Ja.
Also es ist halt wirklich ein solider Stack, der nicht nur on-prem funktioniert, sondern genauso auch beim Hyperscaler.
Genau, und ein Thema noch, was wir auch behandelt hatten, waren ja die DPUs, die Data Processing Units, die eben die hohen Transferraten auch der Modelle letztendlich dann handeln können. Ja, und das sind einfach neue Technologien, wo man sagt, wie vor 2 Jahren haben wir mal drüber gesprochen, ja, wofür brauchen wir das Ganze? Und jetzt reden wir heute über Large Language Models und merken auf einmal, oh, das sind ja die ganzen Enabler in der Infrastruktur, die überhaupt diese Services bereitstellen können. Und ob das jetzt bei mir in der Private Cloud ist oder ob das ein großer Anbieter ist, der braucht trotzdem die Technologie. Wir merken es halt bloß nicht, was er drunter verwendet.
Genau. Letzten Endes ist dann immer noch die Frage, welche Lösung passt für mich? Wie will ich damit arbeiten? Wenn meinetwegen die Microsoft-Lösung für euch nicht passt, dann guckt euch vielleicht die von Amazon an oder guckt euch eine Open-Source-Lösung an. Das Wichtige ist halt, dass ihr das Modell findet, was für euren Use Case funktioniert und dann die Infrastruktur unten drunter, ob ihr da jetzt diesen Stack mit VMware, NetApp und Nvidia nehmt oder vielleicht auch, weil ihr eine AMD-Karte lieber nehmt, einen anderen Stack aufbaut, ist ja erstmal völlig egal für das Modell. Das Zusammenspiel von dem, was ihr aufbauen wollt und von dem, was am Ende rauskommt, das muss halt zu dem passen, was ihr vorhabt.
Absolut. Und das hängt natürlich auch immer zusammen mit den Geschäftsanforderungen, wie du es gerade genannt hast. Was kommen für Use Cases? Was will ich überhaupt damit erreichen? Und welche Standards habe ich halt im Unternehmen? Ich werde mir jetzt nicht einen kompletten Open Source Stack reinbauen, und das alles zusammenbasteln, weil dann kann ich es ja auch nicht mehr betreiben. Also da muss man dann natürlich schon eine gewisse Entscheidungsmatrix und Entscheidungsvorlage erstellen, um dann auch auf die richtige Technologie zu setzen. Das kann dann auch nur funktionieren, wenn alle Abteilungen im Unternehmen zusammenarbeiten, also von Business zu IT, da auch eine gewisse Harmonisierung stattfindet. Und man arbeitet dann, denke ich, auch mit crossfunktionalen Teams. Man hat ja auch die Data Scientists dann mit drin, man hat die Cloud-Native-Infrastruktur-Experten, Storage-Experten, Security, dann hat man noch einen Product Manager aus dem Marketing vielleicht.
Wir haben die Data Analysts, die wollen wir auch nicht vergessen.
Data Analysts. Also ganz viele Rollen, die natürlich dann miteinander zusammenspielen müssen, ist ja nicht nur die Technologie, sondern auch der Mensch dahinter und die Prozesse und letztendlich auch die Applikationen. Was möchte ich im Unternehmen bereitstellen? Und vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Punkt. Wir hatten jetzt über die Grundlagen gesprochen, also Eingabeschicht, Ausgabeschicht, Richtung Training, wie komme ich zu einem Modell, setze ich auf ein vorkonfiguriertes System in der Cloud oder baue ich mir meinen eigenen Stack? Und dann kommen wir noch zu dem Punkt Architektur. Also wie baut sich dann vielleicht so eine Architektur drunter aus, die eben mein Large Language Model betreiben kann? Daniel, kannst du mir da mal so einen Überblick geben?
Wenn wir jetzt ein Large Language Model selber bauen wollen, unsere quasi eigene On-Prem, Darkside, wie auch immer, AI aufbauen wollen, dann brauchen wir halt ein paar grundlegende Komponenten. Wir brauchen natürlich ein Large Language Model, auf dem wir basieren. Wie ich vorhin erwähnt habe, könnte Mistral sein, könnte Llama 3 sein von Meta. Wir brauchen einen Modellserver, wir brauchen einen Connector, eine Vektordatenbank und ein User Interface. Vielleicht kommen wir auch ohne User Interface aus, es kommt immer darauf an, was wir vorhaben, aber das sind so die typischen Voraussetzungen, die wir für so ein Modell haben. Wenn wir jetzt das Ganze uns betrachten, haben wir in so einer typischen Architektur erstmal einen Modellserver, das kann beispielsweise Llama sein, der ist sehr schnell auch im Deployment. Und das Spannende aus meiner Sicht daran ist vor allen Dingen, dass wir dann sinnvollerweise zwei Large Language Models einsetzen, nämlich eins, was die Sprache, also das, was ich als Prompt mitgebe, übersetzt in diese Tokens, und das macht erstmal nichts anderes, und eins, was damit arbeitet. Und das, was nur übersetzt, das kann kleiner sein. Man braucht auch nicht zwingend beides. Wenn man sagt, wir wollen nur eins einsetzen, funktioniert das auch. Aber es macht schon manchmal Sinn, das zu trennen. Dann wird das Modell von dem Llama im Endeffekt gehostet und das Modell liefert halt die Tokens an den Modellserver. Der Modellserver sendet im Endeffekt die Tokens dann an einen Connector. Könnte zum Beispiel Longchain sein. Das ist so ein ganz beliebter aktuell. Der wiederum nimmt diese Vektoren und sendet die an eine Vektordatenbank. Die Vektordatenbank ist unterm Strich, wenn wir die rein aus Datenbanksicht betrachten, eine SQL-Datenbank zum Beispiel. Also eine ganz einfache Datenbank, nichts super Spannendes. Der springende Punkt ist halt, wie die Datenbank sich Sachen merkt. Das ist keine klassische Tabelle, wie man es kennt von der Datenbank, sondern die Datenbank merkt sich Vektoren, also Beziehungen zwischen Tokens. Also kann man sich so wie eine Wolke mit Pfeilen vorstellen. Und die Datenbank, die merkt sich jetzt die Vektoren und auf eine Anfrage antwortet die mit den Vektoren, die am nächsten dran liegen. Und da kann man im Endeffekt dann über die Einstellungen sagen, wie viele Vektoren dann zurückkommen sollen. Das ist dann eine Genauigkeitseinstellung auch. Aber das ist erstmal grundlegend, wie das funktioniert. Und die antwortet an den Connector. Und der Connector gibt dann im Endeffekt diese Antwort erstmal weiter wieder an den Modellserver, der es wiederum an das Modell wieder weitergibt, um die Ausgabe über die UI zu machen. Jetzt kann man da noch anbinden ein Ingest, User Input, wie auch immer man es nennen will. Und das macht man typischerweise über irgendeine UI, das kann Chainlit sein. Und dann hat man so dieses RUG-Modell, was wir vor uns erklärt hatten. Und über diesen Input werden im Endeffekt ein Ingest in diese Vektordatenbank gepumpt, also der Input geht einfach in den Connector, der Connector packt es in die Datenbank merkt sich die Beziehung. Das Ganze ist jetzt, wenn wir einen User-Zugriff haben, der User hat irgendeinen Request, der wird im Endeffekt in dem Large Language Model bearbeitet. Im Endeffekt dann wird, wenn wir jetzt noch Ingest-Daten dabei haben, wird das Ganze mit diesen Large Language Model eigenen Wissen und den Ingest-Daten aus der Vektordatenbank zusammengebracht, im Modell nochmal quasi aufbereitet in einen verständlichen Text. Mhm. Und das wird dann über die UI ausgegeben. Das heißt, wir haben so ein Konstrukt, was mehr oder weniger basiert auf einem Modellserver, der das Large Language Modell hostet und die UI für den Zugriff, und einem Connector, der einerseits die Datenbank an den Modellserver verbindet, aber auch die Möglichkeit bietet, einen Ingest von Daten in die Datenbank zu machen.
Alles klar, oder auch nicht. Sehr komplexe Thematik. Danke, Daniel, dass du es schon mal auf der Tonspur erläutert hast. Also, dass es jetzt nicht eine Komponente ist, die dann alles macht. Es sind unterschiedliche Komponenten mit unterschiedlichen Funktionen. Es gibt auch neue Arten von Datenbanken, die Vektoren abspeichern, um eben die Beziehungen zwischen den einzelnen Inputs oder zwischen den einzelnen Parametern auch herzustellen. Und ob man jetzt halt einen Service dahinter hat oder halt eine Applikation, die irgendwie den User-Input verarbeitet, aber letztendlich habe ich damit mein Chatbot gebaut.
Jein, also beim Chatbot, wenn wir ChatGPT als Beispiel nehmen, da ist es super einfach, weil da hast du einfach die UI, also quasi diese Nutzermaske, die wir kennen, wo wir unseren Prompt eingeben. Dann hast du den Modellserver, der das GPT hostet hinten dran. Und der gibt einfach die Anfrage gerade durch zum GPT. GPT bearbeitet die Anfrage, antwortet an den Modellserver. Modellserver gibt es über die UI aus. Ja. Mehr ist es nicht. Ist halt super straightforward an der Stelle. Aber in dem Moment, wo wir Daten noch dazu brauchen, dann wird es ein bisschen komplexer.
Verstehe. Also das Ganze noch anzureichern und auch zu verbessern.
Genau.
Also es wird ja dadurch auch durch mehrere Anfragen, die werden ja auch abgespeichert und es wird dann besser in der Zukunft.
Genau, im Unternehmenskontext will man ja irgendwo mit den Unternehmensdaten was machen und da können wir ja auch dann gleich mal über die Use Cases sprechen, also die Anwendungsgebiete.
Spannend.
Und dann gibt man halt diesem Modell eine gewisse Informationsfülle mit und mit der kann das Modell dann wiederum antworten.
Alles klar, jetzt haben wir mal gesprochen, wie funktioniert's, wie kann ich's bauen, wie sieht die Architektur aus und jetzt natürlich, was will ich damit machen? Wo kann ich es anwenden? In welchen Branchen? Daniel, was haben wir denn da so? Was ist gerade besonders populär?
Ja, ich hatte es ja schon angesprochen gehabt in dem Episodentrial. Eine Anwendung, die ich super spannend und super wichtig finde, ist im Bereich Healthcare, dass die Ärzte bei der medizinischen Diagnose heutzutage über eine gewisse Software-Schnittstelle am Ende die Daten halt auswerten, was jetzt aus CT zum Beispiel kommt, die CT-Bilder. Auch andere Sachen, die führen ja permanent Log, was so oder wie es dem Patienten so geht und was so die Symptome sind. Da gibt's halt mittlerweile KI-Lösungen hinten dran, die das Ganze zusammenbringen und den Zusammenhang herstellen, auch aus anderen Fällen, anderen Patienten. Mhm. Anonymisiert natürlich, aber so, da gab's einen anderen Patienten, gleiche Symptome, ähnliches Bild auf dem CT. Das war das. Und damit kriegen die Ärzte eine super hilfreiche Behandlungsempfehlung mit, weil die Ärzte natürlich wissen, wenn der jetzt sagt, die KI jetzt sagt, ja, das sieht nach Gelbsucht aus, also könnte ein Leberversagen dahinter stecken, auch wenn der vielleicht noch keine gelbe Haut hat, dann ist es natürlich für die Ärzte wertvoll, weil die deutlich schneller reagieren können und damit Leben retten am Ende.
Vor allem, man muss ja auch immer dazu sagen, es ist mit Vorsicht zu genießen, so ein Large Language Model, weil es gibt natürlich auch Risiken in Form von Halluzinationen, dass das Ergebnis überhaupt nicht dem der Wahrheit entspricht oder auch gar nicht der Anforderung. Und da ist immer der Mensch gefragt, weil der Mensch kann eben diese komplexen Zusammenhänge deuten und auch bewerten, bietet quasi nochmal so einen Observer und mit der AI zusammen ist es halt dann das Dream Team. Also es ist immer so meine Aussage, die AI alleine wird uns niemals ersetzen. Es sind wenn dann wird dein Job jemand ersetzen, der mit der AI zusammenarbeitet, aber nicht eine AI alleine. Klar, in manchen Bereichen wird das vielleicht funktionieren, aber generell eher nicht. Und da sind wir nämlich auch bei einem anderen Punkt, das ich gerade noch erwähnen möchte. Wir hatten ja über die Parameter gesprochen. Und auch da haben wir Grenzwerte, die wir erreichen. Also wir können jetzt nicht unendlich viele neue Grafikkarten reinstecken und es wird unendlich viel besser, sondern es wird eben nicht besser. Und wir erreichen den Grenzwert und irgendwann haben wir auch keinen Return mehr, ja. Und da kommen wir an den Punkt, dass wir einfach neue Arten der Berechnung auch brauchen. Und unsere jetzige Technologie im Bereich AI, KI, da ist halt einfach noch unendlich viel Potenzial. Und das wird nicht von heute auf morgen erreicht werden, sondern das ist ein langer Zeithorizont, wo sich das noch weiterentwickelt. Also auch da nochmal so der Reminder, ist nicht alles positiv, was wir heute sagen oder immer mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem gibt's Anwendungsfälle, die wirklich einen Nutzen bringen. Und das, was du gerade gesagt hast mit der Diagnose und Behandlungsempfehlungen, ist definitiv einer der Punkte, die auch messbar sind. Und da gibt's auch eine Menge Stories drüber, wie halt Ärzte dann die Fehlerrate minimieren können durch eben Unterstützung durch KI.
Was spannend ist, ist halt, diese Parameter wären zwar nicht unendlich groß, aber unser Hirn hat auch als Mensch nicht unendlich Kapazität. Und wenn wir die Modelle halt vergleichen, wie ich es am Anfang schon mal erwähnt hatte, dann werden die ja mit Standardfragen verglichen und dann gibt es einen Prozentsatz, wie gut die sind. Es gibt verschiedene Tests, die da gefahren werden. Da sind auch die Antworten entsprechend oder die Prozente entsprechend unterschiedlich. Aber der springende Punkt ist, die aktuellen Modelle, die sind so ziemlich konstant an den 90% Trefferrate oder drüber. Mhm. Das heißt nicht, dass wir uns zu 100% darauf verlassen können, aber die sind schon sehr gut. Was ich auch spannend finde, ich habe einen Artikel gelesen darüber, quasi Vergleich zwischen Fachexperten und KI. Und die KI ist bei den gleichen Fragen ähnlich gut wie der Fachexperte. Der springende Punkt ist aber, die KI ist in vielen Fächern so gut wie viele Fachexperten. Und der Fachexperte ist halt nur in seinem eigenen Fach so gut und in anderen Fächern nicht so gut. Jetzt zum Beispiel der Physiker ist in der Physik super, aber in der Chemie vielleicht nicht ganz so gut oder in der Elektronik oder in der Mathematik oder in der Medizin, whatever, ja. Die Large Language Models, dadurch, dass sie halt die Daten sehr breit eintrainiert bekommen, sind dann entsprechend auch in der Breite gut. Wenn wir jetzt ein eigenes Modell bauen würden, was super trainiert ist, nur auf unseren Use Case, hat das natürlich auch deutlich mehr Potenzial, in diesem Fach deutlich intelligenter zu sein, als wenn man jetzt so ein vortrainiertes nimmt und das nur anreichert. Und damit wird es trotzdem nie perfekt sein, aber kann man die Treffersicherheit erhöhen. Unabhängig davon gibt es noch spannende Use Cases, und zwar das Thema ist, glaube ich, letztes Jahr super gehypt gewesen. Das ist so dieses Thema beim Coden, wenn die Entwickler ihren Code schreiben, gibt es immer wieder den Moment, wo Troubleshooting gemacht werden muss, weil irgendeine Funktion nicht so funktioniert, wie sie soll. Und da gibt's bei GitHub den Copilot zum Beispiel. Aber es gibt auch einfach die Variante, ich kopiere mir meinen Code, pack den in den, was weiß ich, ChatGPT oder so und sag hier, ich habe hier diese Funktion geschrieben, das sollte rauskommen, warum tut's das nicht? Oder ich frage einfach die KI, schreib mir eine Funktion, die das macht bei den Eingabewerten. Und das ist natürlich in der Entwicklung, gerade in der Softwareentwicklung, mega, mega, mega gehypt, weil das macht die Softwareentwicklung gerade richtig, richtig schnell und agil. Weil die können das natürlich nutzen und damit schneller Programme entwickeln. Und Programme sind sowieso nie zu 100% perfekt, ja, weil wir Menschen das auch einfach nicht sind. Den Entwicklern hilft es einfach, schneller an Problemen vorbeizuschiffen, um sich wieder auf die Entwicklung von den Lösungen zu konzentrieren und nicht nur Troubleshooting von irgendwelchen Programmierfehlern zu machen.
Absolut. Im Bereich, ja, auch IT-Service-Provider ist es natürlich essentiell, da schnell seinen Code zu verbessern, aber auch vielleicht gewissen Juniors die Möglichkeit zu geben, über so ein Modell den Code besser zu verstehen und so eine Art Training der Leute besser durchzuführen. Also kann ich mir auch gut vorstellen.
Was natürlich auch der absolute Use Case ist, an dem gerade gearbeitet wird, ist das Thema, dass die KI immer mehr die Autos selber steuern kann. Also wir haben ja diese selbstfahrenden Busse schon in, ich glaube in Japan war das, wo man einfach einsteigt, ist gar kein Fahrer drin, sagt, wo man hin will und der Bus bringt einen hin. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und da sehe ich auf jeden Fall ganz viel Potenzial in der Verkehrsindustrie, dass wir weniger Staus haben endlich.
Ich würde gerne noch einen Anwendungsfall nennen, der mir so ein bisschen zurzeit sauer aufstößt. Nämlich diese automatisierte IT-Support- und Helpdesk-Anfragen. Also ich hatte jetzt in letzter Zeit eine Menge Anfragen. Viele können schnell beantwortet werden, aber sobald es halt ein komplexeres Thema wird, habe ich so das Gefühl, dass sich Unternehmen jetzt auf diese Chatbots verlassen und man dann auch gar keinen Weg mehr findet, an den Ansprechpartner zu kommen. Also so spüre ich das gerade. Also die Qualität ist halt dann manchmal nicht so toll bei diesen automatischen Antworten, wenn es dann halt spezieller wird, wenn der Case halt irgendwie nicht abgebildet werden kann, ja.
Ja, ich finde das eigentlich eine ganz clevere Sache, weil ich kenne auch Leute, die auf der anderen Seite vom Hörer sitzen quasi und die haben wirklich in der Vergangenheit massiv viele so ich sag mal, Müllanfragen gehabt, sowas, wo man sagt, ja, steht halt in der Doku, ja, oder read the fucking manual, ja, also, nein, read the fantastic manual. Und da ist das halt super, weil dann kommt halt die Anfrage, ja, ich will das und das machen, dann kommt einfach der Chatbot und sagt, ja, guck mal, da in der Doku ist beschrieben.
Ja.
Und dann kommt die nicht durch. Aber auf der anderen Seite kann man, und das habe ich auch festgestellt, weil es mich auch ein bisschen gestört hat, und man kann den Chatbots typischerweise sagen, ich möchte mit einem Menschen sprechen. Und dann sagt der Chatbot, bist du dir sicher? Ich kann dir hier auch helfen. Und dann sagt man, ja, ich möchte wirklich mit einem Menschen sprechen. Und dann leiten die einen typischerweise auch zu dem menschlichen Supporter in den Chat weiter. Das funktioniert schon, aber die sind natürlich erstmal so diese All of Defense vor den Supportern, dass die halt nicht so viel Müll reinbekommen.
Absolut. Wenn die Funktion angeboten wird, bin ich voll d'accord und man versucht, die einfachen Anfragen darüber abzuwickeln. Aber wenn halt dann eben die Anfragen nicht mehr beantwortet werden und dann auch kein direkter Draht zum Support existiert und man dann Umwege gehen müssen oder es irgendwo eine versteckte Kachel ist, die man nicht findet, dann wird es schwierig und nervig. Und das habe ich jetzt bloß in letzter Zeit des Öfteren erlebt, dass ich einfach den Draht nicht gefunden habe. Und naja, aber gut. Also es gibt auf jeden Fall noch eine Menge vieler weiterer Use Cases, die hier Werte schaffen.
Wir haben ganz viele Use Cases auch angesprochen im Episodentrial, wo ich über KI heute und morgen gesprochen habe. Also Use Cases, die aktuell schon da sind, Use Cases, wo gerade dran gearbeitet wird für die Zukunft. Deswegen hört da einfach mal rein, da sind super spannende Sachen dabei und ich bin wirklich hyped für die Zukunft und ich denke, die Zukunft wird super spannend mit KI.
Das ist doch schon mal eine tolle Aussage und wenn du über die Zukunft sprichst, dann würde ich dich gerne nochmal zu einem Buzzword challengen, das ist nämlich AGI, die Artificial General Intelligence. Wir haben über das Thema schon ein paar Mal gesprochen oder du hast es angesprochen. Kannst du uns noch mal so eine aktuelle Wasserstandsmeldung zu dem Thema geben? Wie ist da dein Gefühl und was, vielleicht noch mal ganz kurz, was ist AGI?
Also AGI oder Strong AI ist letztlich ein Modell, eine künstliche Intelligenz, die so schlau ist, dass die quasi auch wie ein Mensch denken kann. Das heißt, die kann Emotionen verstehen, die kann Emotionen auch ausdrücken, ja, und die kann auch komplexe Probleme lösen und kreativ sein und halt wirklich menschenähnlich Entscheidungen treffen. Es geht nicht darum, wie wir es aktuell mit der Weak AI haben, dass die vortrainiert sind für einen bestimmten Use Case und dann ist das fast schon maschinelles Abarbeiten, ja, also dieses, ja, ich bekomme Input, der will da was wissen, greife ich in die Schublade, bitteschön, das ist das Dokument, das war's. Darum geht's nicht, sondern es geht wirklich darum, dass das eine Intelligenz ist, die unserer Intelligenz als Menschen in einem gewissen Maße entspricht. Zukünftig wird es natürlich deutlich über unseren Intellekt hinausgehen, wenn wir da mal in die nächsten 50, 100 oder mehr Jahre schauen. Aber momentan sind wir an dem Status, dass erstmal die Weak AI weiterentwickelt werden muss, dass die Weak AI momentan noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat im Sinne dem, was die am Ende wirklich kann. Es ist, glaube ich, aktuell die Hochrechnung, dass es in den nächsten 20 bis 30 Jahren erreicht werden könnte, diese menschenähnliche KI. Ich sehe es persönlich, also ich hoffe es tatsächlich, ich fände es mega krass, aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich in meiner Lebenszeit das noch erleben werde. Aber wenn dem so wäre, finde ich es krass. Die Schwierigkeit dabei ist halt, dass die Entwicklung generell in der IT oder generell die menschliche Entwicklung in den letzten 100, 150 Jahren exponentiell ist und nicht linear. Deswegen lassen sich die Hochrechnungen halt auch schwer hochrechnen, wann es soweit ist. Weil wir brauchen bloß den richtigen Sprung in der aktuellen Technologie und die richtige Idee. Und dann machen wir quasi einen Quantensprung in der Entwicklung und dann ist es auf einmal da in irgendeiner Form. Super spannendes Thema und ich denke, wir werden da definitiv mal eine Folge zur AGI machen und auch zu den dann aktuellen Ständen. Und das ist aus meiner Sicht was, das muss man verfolgen, weil in Zeiten, wo schon die Weak AI heftig scammen kann und heftig ja, Leute an den Pranger stellen kann, einfach dadurch, dass Gesichter imitiert werden, Lippenbewegungen imitiert werden und die aussehen, wie jemand spricht, ein Sprachmodell generiert werden kann, was Ton ausgibt, also es genauso klingt wie die Stimme von demjenigen, das ist halt super gefährlich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das sauber reguliert wird, dass da sauber drauf geachtet wird an allen Ecken und Enden. Und das brauchen wir vor allen Dingen beim AGI-Modell. Deswegen krasses, krasses Thema. Ja.
Alles klar. Ja, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Also warum haben wir heute über das Thema gesprochen? Ja, weil wir für IT brennen und wir auch merken in unseren Projekten, es hat immer mehr Relevanz in der echten Welt. Also die ganzen Technologien kommen zusammen. Und darum haben wir heute gesprochen über das Thema LLM, also ein Large Language Model, wie das aufgebaut ist mit Eingabeschicht, der verborgenen Schicht und einer Ausgabeschicht, aber auch wie sich die Architektur dahinter aufbauen kann, wie man das Ganze auch privat und nicht öffentlich beziehen kann, das heißt seine Daten schützen kann und aber auch, was für Use Cases letztendlich wirkliche Mehrwerte schaffen. Und da haben wir uns ein bisschen auf die Service Provider und Healthcare Branche fokussiert. Also medizinische Diagnose, automatischer IT-Support, Code-Generierung und Optimierung. Gibt's aber noch viel, viel mehr drumherum und das Thema entwickelt sich steil. Also vielleicht, wer jetzt selber Hand anlegen möchte und noch nicht so drinnen ist, vielleicht als letzten Tipp für mich persönlich, gab's da in den letzten Tagen so einen kleinen Quantensprung mit GPT-4, auch kostenlos nutzbar. Ich habe in meinen Anfragen eine deutlich höherwertigere Ergebnisse bemerkt und ich freue mich darauf, vor allem, dass es halt eben auch der breiten Masse zur Verfügung steht. Es kostet nichts. Man hat zwar ein gewisses Limit, aber da kann man sich erstmal austoben, sich inspirieren oder halt, wie gesagt, auf Use Cases wie zum Beispiel Code-Generierung zurückgreifen, um eben seine eigene App zu bauen. Ja, also auch das ist in Reichweite.
Perplexity bietet GPT-4o als Modell jetzt für die Pro-User an und da habe ich schon rumgespielt. Es ist unfassbar gut. Es ist wirklich unfassbar gut und guckt euch das an. Also die Sprache ist ja regelrecht natürlich geworden jetzt. Das ist richtig schön.
Also, es geht weiter. Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
Ciao.